Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo Michelle, schön, dass wir Hallo, uns nochmal zusammenschalten, hier auf diesem Weg. Man muss ja sozusagen auch mal dazu kommen, dass man sich austauscht.
Genau, und wenn wir so keine Zeit haben, dann machen wir das halt im Podcast.
Und alle können uns dabei zuhören. Worüber wollen wir einmal sprechen? Wir hatten uns überlegt, Jahresanfang 2025 hat natürlich erstmal das Jahresende 2024 vor sich, wenn man so will. Und für Anwälte, vielleicht auch gerade für Referendare, Studenten, die sich so überlegen, wie ist das so im Anwaltsbusiness und wie ist es vielleicht auch gerade am Jahresende, die schlechte Nachricht zuerst, schlechte Zeit. Und wir wollen daher...
Einmal. So, ich hoffe, jetzt haben nicht schon alle abgeschaltet.
Man muss ja auch realistisch sein. Wir wollen einmal so ein bisschen darüber sprechen, wie läuft so das Jahresende, wie lässt sich das vielleicht auch einfach manchmal vereinbaren mit der besinnlichen Weihnachtszeit und was bedeutet das im Hinblick auf Stress?
Genau, Stress ist ja sowieso in unserem Job immer ein sehr beliebtes Thema. Das schließt sich ja immer so ein bisschen an die Work-Life-Balance an. Die lässt ja manchmal auch schon zu Studienzeiten und vor allem zu Examensvorbereitungszeiten so ein bisschen zu wünschen übrig. Und dann fragt man sich natürlich irgendwie oftmals, bevor man überhaupt in den Job einsteigt oder vielleicht auch in den ersten Berufsjahren ja noch, wie ist das denn überhaupt mit dem Stress im Job? Irgendwie, wie stressresistent muss ich sein? Was wird da so von mir erwartet? Und genau, jetzt auch unser Thema. Gibt es vielleicht manche Jahreszeiten, die stressiger sind als andere? Und was bedeutet das für mich überhaupt?
Genau, ich würde auch sagen, gerade wenn man vielleicht in den Job einsteigt, dann ist einem das Thema Work-Life-Balance sehr wichtig. Ich finde, das ist ja in manchen, vielleicht auch Bewerbungsgesprächen, durchaus zwar Thema, hat aber ja immer so ein bisschen, je nach Gesprächspartner, gleich den gewissen Unterton. Nämlich, wenn Leute zu sehr nach einer Work-Life-Balance fragen, dann wird man ja schnell sozusagen gerne in so eine bestimmte Schublade gesteckt, so nach dem Motto, denen ist halt Life wichtiger als Work. Ich war gestern bei einer Konferenz, ein bisschen ältere weiße Männer, die vorgetragen haben, haben natürlich das Thema gleich aufgegriffen. Die junge Generation, wer immer darunter fällt, vielleicht wir zwei jetzt nicht mehr, also alle anderen, die würden ja nur Work-Life-Balance wollen, kaum ins Büro wollen und ein irres Gehalt fordern. Und natürlich ist einfach Work-Life-Balance aktuell ein wichtiges Thema. Und was man nicht so anspricht, ist natürlich das, was dahinter steckt, finde ich. Nämlich, wie viel Stress bedeutet eigentlich dieser Job, weil man das natürlich sich ehrlicherweise nicht so traut zu fragen und vermutlich auch keine ehrliche Antwort im Vorstellungsgespräch bekommt.
Ja, richtig. Und ich finde auch, Stress ist ja ganz schlecht messbar, ne? Also Stress hat ja unterschiedliche Auswirkungen irgendwie. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Manche Leute, wenn sie gestresst sind, sind eher angespannt, irgendwie kurz angebunden, haben jetzt vielleicht auch im Büro nicht so viel Zeit, irgendwie sich zu unterhalten, sind vielleicht nicht mehr ganz so humorvoll. Bei anderen hat dann vielleicht ein gewisses Stresslevel auch schon körperliche Auswirkungen, irgendwie, dass man merkt, durch Anspannung irgendwie verspannen sich die Muskeln und man hat vielleicht irgendwie mehr schlechte Laune. Dementsprechend gehen einem vielleicht auch die Aufgaben nicht mehr so leicht von der Hand. Grundsätzlich finde ich, geht es ja bei diesen ganzen Fragen nach Arbeitsbelastung vor allem auch immer darum, für sich rauszufinden, was kann ich in welchem Umfang schaffen, so dass es mir gut geht und es aber auch im Job gut läuft. Und ich finde, das ist gerade zu Anfang echt nicht einfach im Job, weil ich glaube, wir lüften hier jetzt kein riesiges Geheimnis, wenn wir sagen, ja, natürlich, der Anwaltsjob in einer größeren Wirtschaftskanzlei ist durchaus stressig.
Genau, und Stress wird ja auch sehr subjektiv wahrgenommen, ne? Also wann man gestresst ist, ist ja auch tatsächlich, finde ich, von Person zu Person unterschiedlich und auch von was man gestresst ist. Und es ist ja nicht nur, dass man im Büro vielleicht gestresst ist von seinem Mentor, seinem Chef, seinem Kollegen, mit dem man zusammenarbeitet, sondern was man, glaube ich, manchmal nicht vor Augen hat, ist, als Anwalt ist man Dienstleister. Und derjenige, der einen wirklich stresst, ist derjenige, für den man arbeitet. Und das ist halt der Mandant. Und, denn der zahlt am Ende des Tages die Rechnung. Ja. Damit man sein sehr großes sozusagen Gehalt auch irgendwie verdient. Ja. Und ich glaube, das unterschätzt man gerade am Anfang häufig. Und am Anfang ist natürlich auch der Stress, der ausgeht vom Kollegen oder vom Mentor, Chef, wie immer man den sozusagen nennen möchte, auch der relevante Stress, weil man ja manchmal am Anfang zwar Kontakt mit den Mandanten hat, aber die Arbeitsaufträge ja eigentlich immer irgendwie so von dem, ja, vom Mentor irgendwie kommen, ne? Und erst so, finde ich, mit so einer gewissen Zeit, wenn man dann viel mehr selbstständig für Mandanten arbeitet, dann setzt ja dieser Stress ein, den Mandanten einem machen.
Ja, hast
nämlich
du total
zu sagen,
recht.
Das muss jetzt alles noch fertig werden. Und erstaunlicherweise hat man ja nicht einen Mandanten, sondern je nach Dezernat möglicherweise sehr viele.
Ja, das ist tatsächlich so. Und manchmal ist es dann ja auch wie verhext, dann wollen sie alle gleichzeitig was und auf einmal meldet sich keiner mehr, sodass natürlich auch das Arbeitsaufkommen nicht gleichmäßig verteilt ist, wie es in einer idealen Welt wäre. Aber ich würde auch gerne nochmal auf den Aspekt vom Mentor und Kollegen irgendwie zurückkommen. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde persönlich, es erleichtert einem sehr, gerade in den ersten Berufsjahren, da auch ein bisschen Verantwortung abzugeben, indem man zum Beispiel ganz klar beim Mentor oder bei dem Kollegen, für den man Aufgaben miterledigt oder vorbereitet, nachzufragen, was wird in welchem Zeitraum erwartet und da ganz klar zu kommunizieren, was man vielleicht noch für andere Aufgaben, für andere Kollegen oder Mentoren mitmacht und sich da halt selber auch einen ganz klaren Überblick zu verschaffen mit einer ganz klassischen To-Do-Liste, egal ob händisch oder digital geführt, dass man für sich einfach einen guten Überblick hat, sodass man nicht schon alleine davon überwältigt ist und dadurch Stress verspürt, dass man denkt, hui, was muss ich denn jetzt eigentlich für wen in welcher Zeit machen? Das weiß ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so genau und schon dadurch entsteht dann ja ein Druck.
Genau, und ich würde auch sagen, sinnvoll ist es, je nachdem, wie man natürlich auch sich selbst organisiert, dass beispielsweise, ich habe es heute Morgen noch hier im Büro damit, das auch in Kalender einzutragen, damit sozusagen, wenn vielleicht auch mal jemand in den eigenen Kalender reinguckt, jetzt nicht nur denkt, okay, der hat ja irgendwie die Woche noch gar nichts vor, weil nichts drin steht, denn mit fortgeschrittener Berufstätigkeit füllen sich diese Kalender ja abstrus sozusagen mit Terminen. Aber gerade am Anfang hat man ja meistens nicht so viele Termine. Und ich würde sagen, es ist auch manchmal so ein psychologischer Aspekt, wenn jetzt mein Chef in meinen Kalender guckt und sieht, der hat ja die Woche nichts drinstehen, außer irgendwie mal so eine halbe Stunde jour fix, dann denke ich, der hat nichts zu tun. Ja. Und manchmal macht es auch Sinn, die Dinge, die man erledigen muss, die Aufgaben, die man ja von sehr unterschiedlichen Leuten bekommt, das ist durchaus richtig, auch in den Kalender einzutragen, im Sinne von, man macht sich einen Blocker rein und schreibt halt grob halt rein, was für eine Akte das ist oder ähnliches, Geschmackssache, ob man es will oder nicht, dann ist natürlich einfach halt auch schon, wenn jemand Drittes in den Kalender guckt, einfach mal klar, man ist gut beschäftigt, ja, und hat es auch irgendwie nach außen mit einer ganz simplen Methode sozusagen ja, einerseits dokumentiert, aber andererseits natürlich auch für sich so ein bisschen die Planung dann gemacht, was mache ich wann in der Woche? Und das ist am Anfang, finde ich, auch sehr schwierig, sich zu überlegen, wie lange brauche ich für was? Weil ja ganz vieles macht man zum ersten Mal. Wie lange brauche ich für eine Recherche? Finde ich gleich was? Wie lange brauche ich für eine Stellungnahme? Welche Detailtiefe soll die haben? Für wen ist die überhaupt gemacht sozusagen? Wie lange brauche ich für eine Klage? Wie
total. Und manchmal führt überhaupt ja auch ein Problem zum anderen. Ne? Dann ja. Denkt man, also ich soll Problem A bearbeiten. Man fängt an zu recherchieren und denkt sich, oh, dahinter steckt Problem B und C. Jetzt dauert es auf einmal dreifach so lange.
Genau, und das heißt, das muss man ja auch immer selber sozusagen nochmal anpassen. Ne? Auch das Zeitmanagement muss man ja auch nochmal anpassen, wie lange man sozusagen braucht. Weil in der idealen Welt, wenn ich jetzt von meiner Work-Life-Balance ausgehe, dann habe ich ja einen gewissen Zeitraum an meinem Arbeitstag zur Verfügung für die Arbeit eben. Ja? Und das ist natürlich theoretisch beliebig ausdehnbar nach hinten. Der Tag hat ja 24 Stunden, aber machen wir uns alle nichts vor. Besonders lang hält man das meistens nicht durch und es führt häufig auch zu einer gewissen Unzufriedenheit, wenn man sozusagen das Gefühl hat, man hockt da abends irgendwie bis in die Puppen. Und ich glaube, es ist auch wichtig sozusagen dann regelmäßig.
Schön ist es immer, wenn man da sitzt und dann kommen die Putzfrauen vorbei und man denkt sich nach einer Weile schon, ah, jetzt kenne ich auch schon alle Putzleute persönlich, weil ich hier die Einzige bin, die hier noch sitzt.
Die Putzfrauen kommen hier relativ früh.
Also ja, das stimmt tatsächlich.
So. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dann regelmäßig nochmal eine Rückmeldung gibt, ne, an den Kollegen oder Chef sozusagen und ihm halt sagt, du, ich habe dir vielleicht jetzt gesagt, ich mache das bis Donnerstag, aber es hat sich einfach rausgestellt, da gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5 mehr Probleme. Das können wir jetzt halt erst Freitag verschicken. Und halt auch nicht so ganz knapp, weil man muss ja immer dran denken, Das macht man für den Mandanten. Und wenn ich dem Donnerstag kommuniziert habe und ihm dann Donnerstag um 18 Uhr noch nichts geschickt habe und ihm vielleicht gar nichts sage oder sage, ja, kommt Montag, dann ist das scheiße, weil wir wollen ja sehr verhältnismäßig viel Geld pro Stunde, ja, und dann erwarten die auch natürlich auch eine gewisse Professionalität, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja.
Und dazu gehört natürlich die zuverlässige Terminplanung. Deswegen tatsächlich das, was du gesagt hast, mit Arbeitsaufträge in den Kalender eintragen, das mache ich auch, weil es gibt ja nicht nur externe Termine, sondern es gibt ja auch interne Bearbeitungstermine mit sich selber, um überhaupt die externen Termine dann wahrnehmen zu können. Ja. Und ich persönlich trage mir nicht nur ein, wann ich welche Sachen bearbeiten möchte oder zumindest plane, das zu bearbeiten, sondern ich trage mir tatsächlich dann auch noch zusätzlich für mich eine interne Frist in meinen Kalender ein, bis wann ich irgendwie was an welchen Mandanten schicken wollte oder bis wann ich was irgendwie als Feedback in mein Team wieder zurückgebe, damit es weiter bearbeitet oder geprüft oder was auch immer werden kann. Und ich glaube, gerade in den ersten Jahren ist das sehr sinnvoll. Und wie du schon sagst, wenn man einfach merkt, der Plan geht jetzt mal nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es auch einfach eine gute Idee, nicht zu versuchen, irgendwie der absolute Superheld zu sein irgendwie und das durch 40 Überstunden die Woche wegzuarbeiten, sondern dann auch frühzeitig das Signal zu geben, oh, hier gibt es noch mehrere Themen, die wir vielleicht bearbeiten müssen und das könnte länger dauern. Mhm. Und oft ist es ja auch so, wenn man mit so einer Information an den Mandanten geht, dass es dann auch okay ist, wenn es nochmal 2 Tage länger dauert. Natürlich gibt es auch Ausnahmefälle, wo das mal nicht okay ist, weil es irgendwelche harten Fristen sind, gerade irgendwelche Gerichtsfristen oder so. Oder ich mache ja viele Vergabeverfahren irgendwie, da gibt es auch Fristen. Man kann nicht immer alles verlängern. Manchmal muss man die Fristen einfach einhalten und da muss man ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Das ist kein Geheimnis und das ist auch tatsächlich in der Realität so. Aber viele andere Sachen, auch wenn der Mandant erstmal sagt, er braucht es dann und dann, das ist nur seine interne Planung, die er mitteilt. Und oftmals ist es so, dass wenn man erläutert, was alles an Arbeitsaufwand dahinter steckt, dass es dann auch okay ist, wenn es vielleicht 1-2 Tage später kommt. Aber ich glaube auch eher, dass man sich da bei Teamkollegen, beim Chef und Mandanten beliebter macht, wenn man das früher als später kommuniziert.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein wichtiger Punkt, dass man das einigermaßen früh sozusagen dann eben halt auch mitteilt. Und vor allen Dingen ist es ja auch einfach so, man unterschätzt am Anfang häufig auch, wie viel Zuarbeit nochmal vom Mandanten kommen muss und wie viel einfach Rückkopplungen nochmal notwendig sind. Vielleicht, weil sich nochmal Fragen im Sachverhalt ergeben, weil sich Unklarheiten irgendwie ergeben. Und das ist eben halt was man manchmal am Anfang gar nicht so sozusagen auch zeitlich einplant. Gerade vor echten Fristen, also Gerichtsfristen beispielsweise, ist es natürlich so, man muss das nicht nur selber bearbeiten, sondern man muss dem Mandanten Zeit einräumen, das zu prüfen und ähnliches. Ne? Nochmal Fragen stellen zu können, das kommt nochmal zurück, alle müssen es nochmal irgendwie bearbeiten und so. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema. Und ich glaube, man braucht auch so ein bisschen, bis man sich da irgendwie halt reingefunden hat. Aber es bleibt natürlich am Ende des Tages so. Es ist sozusagen manchmal stressig und ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt so. Wir sind jetzt quasi Anfang Dezember. Ich würde sagen, was besonders immer herausfordernd ist, ist so ein bisschen das Jahresende. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Arbeitsbelastung ist nicht kontinuierlich verteilt übers Jahr. Würde ich sagen, 100%, ja, das ist Zustimmung, das ist so. Ich finde zum Beispiel, es gibt häufig so ein Sommerloch irgendwie in Sommerferien, wenn alle irgendwie weg sind gleichzeitig. Schön, ja. aber es gibt einfach halt auch so Phasen, wo du so denkst, okay, alle wollen jetzt gleichzeitig was. Und ich finde, das ist so ganz klassisch, setzt es ein, irgendwann im November, dass alle so denken, oh, oh, ist bald Weihnachten. Und es scheint irgendwie so eine magische Zeit zu sein, was alles gemacht werden muss.
Ich kann dir da 100%ig zustimmen. Ich finde es vor allem auch so witzig. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass alle Leute gerne die Sachen vor Weihnachten erledigt hätten. Und ich stelle das sogar auch im Privaten bei mir selber fest, weil ich dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, ha, herrlich, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Und jetzt kann ich entspannt diese Weihnachtsfeiertage und diesen Wechsel ins neue Jahr verbringen. Und niemand möchte praktisch mit einer vollen To-Do-Liste irgendwie direkt am 2. Januar wieder starten. Dementsprechend kommen natürlich auch häufig die Mandanten schon ab Mitte November, wie du sagst, an irgendwie und wollen noch schnell alle ihre Themen untergebracht haben. Und man muss ja auch so sagen, es gibt ja auch Verjährungsthemen.
Genau.
Und da ist es natürlich auch oftmals so, um die Verjährung zu hemmen, muss da oftmals kurz vor Ende des Jahres noch was passieren, indem man irgendwie nochmal eine Erklärung von der Gegenseite zum Beispiel versuchen muss zu erlangen, indem sie darauf verzichten, die Verjährungseinrede irgendwie geltend zu machen. Da gibt es einfach irgendwie tatsächlich immer relativ viele Themen und ich finde, es ist oftmals, insbesondere zum Ende des Jahres, schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Man möchte zum einen irgendwie selber ein bisschen in die Weihnachtsvorbereitung gehen und ich finde, das hat nichts damit zu tun, wie christlich man ist oder nicht, aber irgendwie denken sich ja viele Leute so, ach, hänge ich mal ein paar Lichterketten auf, mach mal ein paar Kerzen an, mach's mir ein bisschen gemütlich, vielleicht habe ich auch mal was gebacken, ich persönlich jetzt nicht so, aber
Ich auch
du backst
nicht.
Ja zum Beispiel sehr gut, auch wenn du immer sagst, du kannst das nicht.
Ja, meine Mutter hat am Wochenende tatsächlich gesagt, du hast noch gar keine Plätzchen gebacken. Ich muss aber auch sagen, es ist das einzige Wochenende, dass ich vor Weihnachten nach Hause gefahren bin. Nein, das habe ich nicht mit Plätzchen backen für dich verbracht. Ja. Richtig, ja, aber ich hoffe einfach, dass, keine Ahnung, ja, das Kaufen dieses Jahr es auch tut.
Ja, total. Ja, aber ich finde tatsächlich, es ist oft so ein bisschen dann irgendwie so, man möchte die Zeit selber genießen. Man kann natürlich aber auch, weil man das selber verspürt, Sachen vor Weihnachten zu erledigen, irgendwie die Mandanten gut verstehen. Und dann gibt es natürlich auch noch diese harten To-Dos, alles, was in Richtung Verjährung geht. Das muss halt vor Ende des Jahres noch erledigt werden. Und auch da finde ich persönlich, dass man einfach gut kommunizieren sollte. Das hilft da halt schon irgendwie sehr viel. Ne? Zum einen frühzeitig irgendwie klären, ja, wie ist es denn zwischen Weihnachten und Neujahr? Arbeitet man da, arbeitet man nicht irgendwie? Und dann auch keine halben Sachen irgendwie mal behaupten, man macht Homeoffice und in Wirklichkeit will man aber doch irgendwie frei haben. Das fällt einem garantiert auf die Füße und führt zu Unmut irgendwie sowohl im Team als auch bei den Mandanten. Und ich glaube aber auch ganz frühzeitig mit Mandanten abzusprechen, was hätte man nur gerne von der To-Do-Liste und was muss wirklich von der To-Do-Liste und reicht es nicht auch schon, dass der Mandant es von seiner eigenen To-Do-Liste nehmen konnte und an den Anwalt gegeben hat, auch wenn er das Feedback dazu erst im Januar bekommen wird.
Genau, ich glaube auch. Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die, würde ich sagen, wichtig sind. Das eine ist nochmal vielleicht, wenn man auf sich selbst so ein bisschen guckt, nämlich zu sagen, Work-Life-Balance ist wichtig und auch, dass es einem selbst sozusagen in so einer stressigen Zeit gut geht, ist vielleicht, dass man sich vielleicht mental sozusagen darauf vorbereitet. Nach dem Herbst kommt der Stress und dass man sozusagen auch so ein bisschen für sich eben halt weiß, da kommt jetzt ein bisschen was auf einen zu. Das ist einfach so im Job, ja. Da braucht man nicht hoffen, das würde dieses Jahr anders sein. Das ist einfach eine stressige Phase. Und dass man sich, glaube ich, so ein bisschen das bewusst macht, auch manchmal vorher Pausen eher vielleicht nochmal für sich selbst vorher zu nehmen, vielleicht nochmal vorher zu gucken, kann ich nochmal ein paar Tage frei machen, in Urlaub gehen, wie auch immer. Und dass man zum anderen dann eben halt besonders gut kommuniziert und, glaube ich, tatsächlich besonders gut abschichtet. Gerade am Anfang des Berufslebens ist es schwierig, Mandanten zu sagen, hören Sie mal, das hat aber jetzt gar keine Eile, das machen wir mal im Januar in Ruhe. Machst du einmal, würde ich sagen, ja, und dann kommt sicherlich irgendein dummer Spruch. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Kommunikation eben halt durchaus ehrlich im Büro führt und dann eben halt auch, wenn man das Gefühl hat, da läuft nichts ab, also keine Verjährung, keine echten Fristen sozusagen, und es ist wirklich halt, dass man intern eben kommuniziert, ich prüfe das, aber dieses Jahr haben wir Sachen, die sind vorrangig. Lass uns doch dem Mandanten einfach transparent mitteilen, wir kümmern uns und er kriegt eine Mitteilung, realistisch bis dann und dann im Januar. Und das kann man ihm ja auch noch kurz begründen sozusagen, ja. Und dann ist, glaube ich, der Mandant wirklich gut abgeholt, weiß sozusagen, wann er sein Feedback bekommt, weiß, er kann es von seiner Liste streichen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wie du sagst, dass viele einfach nur Themen loswerden wollen. Und dann kann man sich einfach auf das konzentrieren, was einfach noch gemacht werden muss. Und als du es gesagt hast, ne, Verjährungsverzicht und ähnliches, gerade nochmal ein Stichwort notiert, ja. Was ich nämlich die Tage schon im Kopf hatte, dass bei denen nämlich dieses Jahr wirklich noch was abläuft und dass wir da einfach noch was machen müssen. Und dann lohnt es sich natürlich auch, wenn ich jetzt nicht am 20.12. jemand anschreibe, denn dann werde ich feststellen, auch meine Gegenseite ist möglicherweise anwaltlich vertreten. Und der hat das Jahresgeschäft schon eingestellt für dieses Jahr.
Genau, das ist auch tatsächlich was irgendwie. Ich würde immer Anfang Dezember empfehlen, nochmal auf den Kalender zu gucken und sich nochmal wirklich klar zu machen, an welchem Wochentag der 24., 25., 26. ist. Wenn das nicht aufs Wochenende fällt, sondern auch noch unter der Woche ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass je nachdem, was man so für Mandanten hat, irgendwie vielleicht auch schon am Montag, den 23. irgendwie niemand mehr erreichbar ist. Und dementsprechend muss man sich da ganz gut aufstellen und für sich gut planen, weil selbst wenn man für sich beschlossen hat, nur Heiligabend, 1. und 2. frei zu machen und ansonsten jeden Wochentag tatsächlich zu arbeiten, bedeutet das nicht, dass das auch beim Mandanten und bei der Gegenseite so ist. Also finde ich tatsächlich, alles, was man so über das Jahr irgendwie macht, an eigener Terminplanung, Selbstorganisation irgendwie zu gucken, dass man sich da so ein bisschen stressresistent irgendwie aufstellt, damit es auch bei einem selber nicht zu viel wird. Das muss man wirklich schon ab Anfang November irgendwie doppelt und dreifach machen, um den Dezember gut vorzubereiten, weil man muss ja auch sagen, da kehrt der Winter ein und das ist jetzt vielleicht bei unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen noch nicht ganz so krass, aber bei uns kehren ja auch mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Vergrößerung der Familie immer mehr Krankheiten ein, die man irgendwie noch abfangen muss. Irgendwie, da ist man selber krankheitsanfälliger irgendwie. Da kann man sich vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenreißen, aber dann gibt es vielleicht auch diverse Kinder, die dann irgendwie krank werden können oder Betreuer von den Kindern, die krank werden, weshalb man die Kinder nicht in die Betreuung geben kann. Das interessiert einen jetzt vielleicht irgendwie mit Mitte 20 noch nicht unbedingt, aber es ist ein Thema, was irgendwann wahrscheinlich mal auf einen zukommen wird. Und dementsprechend, glaube ich, geben wir beide die gleiche Empfehlung. Alles, was man so an Terminplanungsskills und Vorbereitung und Weitsicht sich über das Jahr irgendwie aufgebaut und angeeignet hat in den Mandaten, die man so bearbeitet, die muss man tatsächlich Richtung Dezember einfach schon Anfang, Mitte November irgendwie einsetzen und da auch ein bisschen mehr für den Mandanten und auch für die Gegenseite mitdenken, weil desto besser man vorausdenkt, desto unstressiger wird es für einen selber am Ende.
Ja, und ich finde, du hast noch einen Punkt sozusagen quasi jetzt nicht erwähnt, was man nämlich auch nicht vergessen darf, gerade so in diesen Feiertagsthemen. Das ist nämlich tatsächlich das Thema, du hast es vorhin kurz angesprochen, die Besetzung des Büros. Ja. Weil man nämlich noch von anderen abhängig ist, intern, wie beispielsweise der eigenen Assistenz, dann würde ich mit der vorher auch mal sprechen, wann sie denn vorhat, sozusagen zu arbeiten. Und wenn ich jetzt noch einen großen Schriftsatz habe in den Tagen, dann muss das vorbereitet sein, ja. Die wird nämlich nicht am 30. sich hinsetzen, wenn sie eigentlich frei hat und sagt, klar, da mache ich mal noch einen Tag lang Anlagen. Das muss alles vorbereitet sein. Auch wann sozusagen noch was eben halt intern eingereicht werden kann, weil die Weihnachtszeit mit gerade dieses Jahr beispielsweise sind es ja echt wenig Arbeitstage dazwischen, die ist natürlich auch einfach heiß umkämpft, wer wann frei hat sozusagen. Und wenn man feststellt, die eigene Assistenz ist aber im Urlaub, man muss auf jemand anderes Zugriff haben, dann muss man mal vorher mit den Leuten reden, ja, und kann halt nicht glauben, man könne jetzt hier als großer Zampano kommen und könne hier jetzt irgendwie Dinge anordnen, dann stellt man nämlich ganz schnell fest, dass man doch manchmal angewiesen ist auf andere und dass das eben halt nicht funktioniert. Und dass auch vielleicht der eigene Chef erwartet, dass man das erstaunlicherweise vorher geklärt hat, auch wenn er das einem jetzt nicht mitteilt. Ne? Weil so diese zwischenmenschliche Zusammenarbeit, ich finde, das vergessen viele Kollegen häufig, die bezieht sich halt nicht nur auf die eigene Ebene oder sozusagen freundlich nach oben zu lächeln, sondern das bezieht sich halt auch auf die Zusammenarbeit mit der Assistenz, die man einfach halt braucht und deren Planung und deren Zeitplanung man eben halt auch einfach einbeziehen muss. Und gerade finde ich, wenn man Schriftsatzfristen hat und da eben halt drauf angewiesen ist, dass einem nochmal jemand was zusammenstellt an Unterlagen oder ähnliches und mitarbeitet, würde ich mal vorher sprechen, würde ich sagen, ja.
Total, gebe ich dir hundertprozentig recht und ergänzend dazu halt auch noch, man muss ja auch im Auge behalten, auch wenn wir natürlich als Volljuristen ausgebildet sind, alles zu können, rein tatsächlich können wir das ja später, oh Wunder, in unserem Berufsleben doch nicht und müssen ja tatsächlich auch für verschiedene Aspekte dann vielleicht mal mit Kollegen sprechen, also zum Beispiel jetzt so, wenn man irgendwie mal, ich in meinen Sachen zum Beispiel, wenn da irgendein arbeitsrechtliches Thema mit bei ist oder irgendein gesellschaftsrechtliches Thema oder so. Die Basics, die kann ich da vielleicht nochmal nachgucken. Aber oftmals muss ich da ja einfach mit Kollegen sprechen, die in dem Thema tagtäglich arbeiten und sich besser auskennen. Und auch da hilft es ja, bei denen vorher mal freundlich anzufragen und zu sagen, ich habe hier jetzt noch ein Mandat, da muss irgendwie vorm 31.12. noch was passieren. Da ist dein Fachbereich vielleicht noch betroffen. Wann bist denn du da? Wann kannst du dir das angucken?
Ja.
Weil man muss ja auch sagen, das A und O, finde ich zumindest bei diesem ganzen Thema Work-Life-Balance und eigener Stress, den man in der Arbeit hat, hat ja auch viel immer mit Eigenverantwortung zu tun. Ne? Also im Endeffekt, ich finde, unser Job steht und fällt damit, dass man sich für die Themen, die man bearbeitet, verantwortlich zeigt und dass man auch für das Ergebnis gerade steht, weil das ist ja auch ein Teil, wofür man bezahlt wird, ne?
Ja.
Und dementsprechend gehört es dann halt auch zur eigenen Organisation, all seine Themen, die man intern klären muss, um seine Aufgabe zu erledigen, halt frühzeitig einzufangen. Und ja, zum Jahresende kommen da halt einfach ein paar Themen aufeinander, nämlich zum einen das Bedürfnis, dass alle Leute alles noch fertig haben wollen und es vielleicht das nächste Jahr doch nicht geben wird. Und zum anderen natürlich auch, dass man mehr zu tun hat, weil man einfach weniger Arbeitstage zur Verfügung hat, um das alles noch zu erledigen.
Ja, das ist einfach so, ne? Und ich glaube, man ist da gerade vielleicht im ersten Jahr noch gar nicht so sehr von betroffen, aber vielleicht im zweiten Jahr manchmal ist vielleicht schon so ein bisschen überrascht, einfach wie sehr das manchmal eben halt auch ausarten kann. Und das hängt sicherlich auch immer davon ab, was man konkret eben halt macht im Job, also was der konkrete Arbeitsschwerpunkt, wenn man so will, einfach halt ist. Denn wenn ich jetzt halt einen Schwerpunkt habe in einem Bereich, wo einfach halt alles in der regelmäßigen Verjährungsfrist sozusagen verjährt, habe ich ja immer die Fristen, die auf Ende des Jahres quasi laufen. Das heißt, ich weiß einfach, ich habe im Vorfeld wirklich einen erhöhten Stress. Wenn jetzt im Bau- oder im Immobilienbereich ist es ja häufig so, dass nicht alles Ende des Jahres verjährt, sondern vieles natürlich ohnehin unterjährig verjährt. Das heißt, man hat nicht nur den reinen Stress quasi jetzt, dass alles Mögliche verjährt, hat man natürlich trotzdem manchmal eben halt in dem einen oder anderen Bauvorhaben auch. Aber es ist da tatsächlich häufig eher so das, was die Mandanten noch geklärt haben wollen, ne? Und das sind manchmal sinnvolle Themen, manchmal unsinnvolle Themen. Aber da wir ja gerade in einem Bereich tätig sind, der, finde ich, einfach finanziell meistens ziemlich erhebliche Auswirkungen hat, kommt ja jetzt so mit dem Jahresende, der Jahresabschluss und die Frage auch, ne, was muss ich noch an Rückstellungen bilden? Und ich finde, das macht nochmal dann Themen auf im Sinne von, können wir vorher noch schnell was vergleichen? Können wir vorher nochmal mit denen schnell sprechen? Kann nochmal was anders geprüft und bewertet werden, was Rückstellungen betrifft? Also eigentlich Themen, die ja von unserer Arbeitswelt meistens relativ weit weg sind, aber eben für so unternehmensinterne Themen super relevant sind, weil sie den Jahresabschluss betreffen. Und ich glaube, sowas muss man sich eben halt auch manchmal dann nochmal einstellen, dass das eben halt nochmal ganz andere Themen sind, auch wenn man sich jetzt selbst so denkt, naja, wir haben in der Akte kein Verjährungsproblem, was will der denn jetzt noch dieses Jahr von mir? Kann das eben halt ganz andere Hintergründe nochmal haben. Und dann mit der Zeit, glaube ich, kriegt man da so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür, wo könnte nochmal eher was kommen, ne? Und wo könnte man das eher auch nochmal dann einfach halt bisschen schieben und den Mandanten ein bisschen beruhigen und sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen, ja, aber das ist eben halt so, manche Mandanten sind eben halt auch so, die sind so getrieben dann einfach und die kriegt man halt auch einfach nicht eingefangen, ne, und dann hilft auch sozusagen der Verweis auf den Januar 25, der vielleicht nie eintreten wird, nicht.
Ja, hast du total recht. Aber ich glaube, da waren jetzt einige ganz gute Tipps dabei, die man sich vielleicht sowieso fürs ganze Jahr hinter die Ohren schreiben kann, aber vielleicht ab Mitte November nochmal ein bisschen klarer machen kann. Und von daher hoffen wir alle, dass für alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Dezember jetzt nicht ganz zu stressig war. Und alle die Zeit ein bisschen genießen konnten und etwas erholt ins neue Jahr starten konnten. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Das war ja mein erstes Podcast-Jahr jetzt, das 24er. Faszinierend, wie schnell es vorbeigegangen ist. Aber es war wie immer ein sehr großes Vergnügen, mit dir zu quatschen, Anne. Hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch mit dir.
Das freut mich. Was sollst du jetzt auch anderes sagen, wo alle zuhören?
Das stimmt, aber wir haben ja auch uns davor schon unterhalten. Hätten wir jetzt ja auch überspringen können und gleich sozusagen in den Podcast starten können. Also
das stimmt, auf jeden Fall.
So zu sein, ja. Genau, ja, schön, dass ihr alle zugehört habt. Danke, dass ihr uns 2024 sozusagen die Treue gehalten habt. Es geht auch 2025 dann offensichtlich weiter. Und wir haben auch schon einiges in der Pipeline für dieses Jahr und freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört.
Genau, und falls ihr nochmal Themen, Wünsche, Fragen, Hoffnungen, Anregungen habt, dann mailt uns gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, was von euch zu hören.
Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.